Also man soll sich das so vorstellen wie in anderen Bereichen, also auch außerhalb der Medizin, wird man heutzutage als Kunde mehr gefragt, wie zufrieden man ist mit einem Produkt, mit der Leistung und so weiter. Und ich denke, deswegen können wir auch in der Medizin standardisiert hergehen und diese Fragen stellen. Wir haben da zu Beginn auch gemessen, wie schnell die Kinder die Fragen beantworten. Und das Ergebnis waren 42 Sekunden. Also 42 Sekunden ist schneller wie Zähneputzen. Und der Mehrwert ist einfach über mehr Engagement der Patienten, können wir natürlich standardisiert, ganz vorgegeben, die wichtigsten Empfinden genau und oft abfragen, egal ob die Patienten im Krankenhaus sind oder zu Hause. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und über den Schweregrad der Antworten können wir ja dann auch medizinisch reagieren.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Jeden Morgen melden Kinder und Jugendliche der Innsbrucker Kinderonkologie per App, wie es ihnen geht. Zu Hause genauso wie in der Klinik. Das digitale Patientenmanagementsystem eProtect begleitet sie während ihrer Krebstherapie, vernetzt Familien und Behandelnde und hilft dabei, Beschwerden frühzeitig zu erkennen. Nun hat das Projekt den Lofert-Preis 2026 gewonnen. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über den Lofert-Preis 2026. Der geht an die Medizinische Universität Innsbruck und zwar an das Projekt eProtect, kontinuierliche Begleitung krebskranker Kinder. Dazu sprechen wir heute mit dem Projektleiter, Professor Roman Cazzolara. Er leitet den Bereich Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation der Medizinischen Universität Innsbruck und lehrt dort seit 2019. Guten Morgen, Herr Professor Cazzolara. Herzlichen Glückwunsch zum Lofert-Preis und schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, heute eingeladen zu sein zum Interview und natürlich freue ich mich sehr auf den Preis.
Wunderbar. Von Seiten der Christoph-Lofert-Stiftung sind wir wieder zu zweit bei diesem Interview. Meine PR-Kollegin Julia Haug, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Und mein Name ist Tanja Brunner. Heute ist der 28. Mai 2026. Herr Professor Cazzolara, was ist für Sie Lebensqualität?
Lebensqualität ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Behandlung von Kinderkrebserkrankungen, der vielleicht in der Vergangenheit zu wenig Beachtung bekommen hat, aber heutzutage erkennen wir viel mehr, wie wichtig dieser Aspekt ist und wir wollen viel daran arbeiten, insgesamt die Behandlung besser zu machen.
Genau, das Projekt eProtect, was jetzt den Lofert-Preis gewonnen hat, möchte ja die Lebensqualität von krebskranken Kindern nachhaltig verbessern. Vielleicht einmal von Anfang an, wie geht das? Erzählen Sie doch gerne einmal, wie kam es zu dem Projekt? Wen haben Sie wie daran beteiligt? Wie sieht die Anwendung aus von der App und wie wird sie von den betroffenen Patientinnen und Patienten und den Familien angenommen?
Ja, ich glaube, voranstellen möchte ich, dass vielleicht ein bisschen was über die Geschichte erzählen, dass in der Kinderkrebsbehandlung über die letzten Jahrzehnte wahnsinnig tolle Fortschritte erzielt worden sind. Wir reden heutzutage, also jetzt im Jahr 2026, dass mittlerweile 87% der Kinder mit einer Krebserkrankung geheilt werden können. Und dieser Erfolg ist zustande gekommen, weil man sich ständig über die Jahre gebessert hat, weil man sehr gut zwischen den Kliniken kooperiert hat. Man hat klinische Studien über die Wirksamkeit der Therapie gemacht. Und jahrelang ist immer, und es bleibt noch auch sehr, ist natürlich immer dieses Überleben der Kinderkrebserkrankung als unmittelbares Ziel festgelegt worden. Und in Angesicht dieser jetzt aber so guten Zahlen wird man auch kritischer. Man fragt, ist die Chemotherapie gut, so wie wir sie durchführen? Man hinterfragt vielmehr die Toxizität heutzutage, wie man es früher gemacht hat. Und da kommt dann auch dieses Thema der Lebensqualität. Meine Lebensqualität ist ein weitläufiger Begriff, aber der fließt ein, wie man diese Therapie erleidet, was dann die Folgen daraus sind und bietet aber auch die Möglichkeiten für die Patienten, Patientinnen und für die Familien, vielleicht selber was mitzuwirken. Und deswegen ist dieser Bereich immens wichtig geworden. Und ich würde meinen, man hat vielleicht so vor 10 oder 15 Jahren, vor allem in der Erwachsenenonkologie, die viel mehr Menschen betrifft wie die Kinderonkologie. Aber da hat man erkannt, wie wichtig dieser Bereich ist. Und wir sind da ungefähr vor 7, 8 Jahren hergegangen und haben gedacht, das können wir in der Kinderkrebsbehandlung genauso ausbauen.
Und wie sieht ganz konkret, wenn Sie ein bisschen was über Ihr Projekt erzählen, also wie sieht die Anwendung aus? Können Sie das beschreiben? Wie nutzen die Familien eProtect?
Also in dem Wort E-Protect steht oder steckt eigentlich die Bezeichnung unseres Projekts. Also E haben wir gewählt für elektronisch, weil wir erkannt haben, dass wir eben über digitale Kanäle, Medien, Verarbeitung und so weiter natürlich viel besser arbeiten können. PRO steht für Patient Reported Outcome und deckt drunter den ganzen Begriff so im Sinne, dass es die Patienten schützen soll. Deswegen haben wir diesen Begriff gewählt. Und wenn ich da nochmal zurückkommen kann auf dieses PRO, Patient Reported Outcome, bezeichnet, dass die Kinder oder wenn die Kinder noch nicht in der Lage sind, dann helfen die Eltern selber über standardisierte Verfahren ihre Symptome oder auch ihre Fragen an uns richten können. Und diese Fragen sind so einzuordnen, schon auch in dem Bereich Patient Engagement, also dass die Patienten mehr engagiert werden. Und der nächste Begriff ist Patient Empowerment. Mit Hilfe der Antworten gibt man ihnen mehr Macht, selber mitzubestimmen, mitzugestalten. Und wir sozusagen, ja, ich verwende jetzt diese englischen Begriffe, weil die halt auch eben so standardisiert sind. Die Healthcare Providers, die nehmen diese Information gerne auf und können das daraus machen. Also man soll sich das so vorstellen wie in anderen Bereichen, also auch außerhalb der Medizin, wird man heutzutage als Kunde mehr gefragt, wie zufrieden man ist mit einem Produkt, mit der Leistung und so weiter. Und ich denke, deswegen können wir auch in der Medizin standardisiert hergehen und diese Fragen stellen. Das ist der eine Weg. Der andere ist, wir leben in der Medizin so, dass wir oft oder ja, oft haben wir nicht genug Zeit für die Patienten. Wir sind nicht gut erreichbar. Wir haben insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie ist es besonders zum Tragen gekommen, dass es Barrieren gegeben hat. Man konnte nicht so wie früher ins Krankenhaus gehen, man musste eine Maske anziehen, man musste sich anmelden, eben Besuche wurden eingeschränkt und so weiter und so fort. Und da haben wir gerade auch in dieser Zeit erkannt, dass es über digitale Wege, so wie auch sonst in der Welt eben, wir diese Barrieren leichter überwinden können. Und der Mehrwert ist einfach nochmal zusammengefasst, also über mehr Engagement der Patienten können wir natürlich standardisiert, ganz vorgegeben, die wichtigsten Empfinden genau und oft abfragen, egal ob die Patienten im Krankenhaus sind oder zu Hause. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und über den Schweregrad der Antworten können wir ja dann auch medizinisch reagieren. Das ist die ganze Idee hinterm E-Protect.
Das heißt, medizinisch reagieren, wenn es die Symptome so sind, dass es dem Kind an dem Morgen gar nicht gut geht, passiert was? Können Sie das einmal konkret ein bisschen skizzieren?
Genau, gerne. Also bei vielen Therapien im Kinderkrebsbereich handelt es sich um sehr lange Therapien. Also die Behandlung einer akuten lymphatischen Leukämie dauert insgesamt 2 ganze Jahre. Wobei diese 2 Jahre so aufgeteilt sind, dass die ersten 6 bis 9 Monate immer wieder stationär erfolgen, stationär oder tagesklinisch. Also die Kinder kommen in die Klinik rein zur Verabreichung der Chemotherapie oder kommen ungeplant in die Klinik, wenn sie Komplikationen haben. Und dann in weiterer Folge erfolgt eine Tablettenmedikation über 1,5 Jahre über den Rest der Zeit. Aber ich will damit nur ausdrücken, die Kinder müssen über einen langen Zeitraum ganz oft in die Klinik kommen, aber verbringen zum Glück doch auch sehr viel Zeit zu Hause. Also wenn wir es in Prozente ausrechnen, dann würde ich meinen, dass Sie ja von diesen Jahren fast 90% der Zeit zu Hause sind. Das ist ja die gute Nachricht. Und diese 10% sind halt insbesondere am Anfang, die ersten Wochen, bis die Therapie halt eingeleitet wird, oder wo Sie besonders intensiv sind, da verbringen Sie den Tag und die Nacht im Krankenhaus. Und ich will damit sagen, genau, dass wir praktisch über, so gesehen, über eine sehr lange Zeit diesen Kontakt zu den Patienten physisch verlieren. Und über die App ist es hingegen möglich, jeden Tag die Symptome abzufragen. Und wenn die Antwort einen bestimmten Schweregrad erreicht, dann meldet uns das System an, dass die Kinder Schwierigkeiten haben. Und da rufen wir auch zu Hause an.
Okay. Und dann wird gemeinsam entschieden, wie es weitergeht, ob das Kind doch in die Klinik muss oder
Ja,
zu Hause bleiben kann.
genau. Es ist schon vielleicht festzuhalten, wir weisen schon die Kinder und die Familien darauf hin, dass sie, also wenn sie jetzt Probleme haben, wenn sie zum Beispiel in der Nacht um 2 in der Früh Fieber haben, dann müssen sie natürlich das Krankenhaus anrufen. Also dieses System ist jetzt noch nicht geeignet, dass es rund um die Uhr so 24/7 diese Symptome erfasst, weil wir müssen doch auch sozusagen die ärztliche Sorgfalt auch beachten, die praktisch schon auch einschließt, dass also der Standard ist, wenn Sie Schwierigkeiten haben, müssen Sie aber uns telefonisch erreichen, unabhängig vom System, das wir verwenden.
Ah, das ist gut zu wissen.
Ja, weil auch wir müssten sonst einen 24-Stunden-Dienst etablieren, der würde so viele Ressourcen verbrauchen. Also das kann man sich dann gar nicht vorstellen.
Ich würde gleich gerne nochmal auf die Pros zurückkommen, aber wenn Sie jetzt sagen, dass die Kinder morgens, am besten doch morgens, wenn wir das richtig verstanden haben, und die Jugendlichen einen Fragebogen ausfüllen, so dass Sie ihn am besten zu Ihrer Morgenbesprechung vorliegen haben. Wie sind Sie dann auch mit möglichen Kinderarztpraxen vernetzt, die vielleicht ein bisschen näher bei den Kindern vor Ort sitzen?
Genau, wir sind vernetzt, wenn wir bei den Kindern mit einer akuten lymphatischen Leukämie die Erhaltungstherapie einstellen. Diese Erhaltungstherapie funktioniert so, dass wir wöchentlich, also einmal in der Woche, eine klinische Untersuchung und eine Blutbilduntersuchung veranlassen und die kann entweder im peripheren Krankenhaus, also im Krankenhaus, welches nahe an der Heimatadresse liegt oder auch bei niedergelassenen Kinderärzten oder Kinderärztinnen, kann dieselbe Leistung erfolgen. Und dann haben wir einen Termin am Nachmittag, wo wir inzwischen aber die Befunde bekommen haben und wo wir eigentlich eine, man kann sagen, Telekonferenz, also zu diesem Termin schaltet sich die Familie mit dem Kind und auch die behandelnden Ärzte und wir dazu ein und besprechen die Therapie oder allfällige Fragen, die die Eltern haben.
Wow, das gibt Sicherheit, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Es gibt, ich würde sagen, also zum einen ist es so, diese Teleconsulting erspart ja den Familien der lange Weg in die Klinik. Und der lange Weg ist zum Beispiel in einer Region, wie, also wo jetzt die Klinik Innsbruck tätig ist, da haben wir teilweise Distanzen von fast 200 Kilometer nur in eine Richtung. Das heißt, man muss 200 Kilometer hinfahren, 200 Kilometer zurück, man hat viel Straßenverkehr. Man, die Familien, ja, müssen sich ja anders auch umorganisieren an dem Tag. Die haben ja noch andere Kinder oder andere Verpflichtungen, kommen denen eben schlecht nach. Und das alles eigentlich nur für eine sehr simple Untersuchung. Und wir haben in diesem Projekt da gesehen, dass es eigentlich die Zusammenarbeit mit den peripheren Krankenhäusern und mit den niedergelassenen Ärzten hervorragend funktioniert. Unkompliziert, weil jeder sehr bemüht ist, auch diesen Weg zu gehen. Den Familien wird, ja, vielleicht auch, weil sie eine Kinderkrebserkrankung haben und nicht lange warten sollen, wird ihnen eigentlich immer der erste Termin vergeben am Tag, sodass sie keine Wartezeiten haben. Und am Vormittag können die Kinder dann entweder in die Schule gehen oder in unserer Region auch Skifahren zum Beispiel oder andere Aktivitäten. Und dann zum Mittag, so ungefähr um 2 Uhr am Nachmittag, haben wir dann diese Videotermine, die auch sehr effektiv ablaufen, weil die wickeln wir in wenigen Minuten eigentlich ab, weil wir die Patienten eigentlich schon sehr gut kennen. Aber zugleich haben die Eltern doch diese Möglichkeit, mit den Experten zu reden, gerade was die Einstellung der Medikamente betrifft. Weil gerade zum Beispiel, also zum Glück sind Kinderkrebserkrankungen extrem selten. Aber es ist auch so, zum Beispiel für eine niedergelassene Praxis, selbst eine Kinderarztpraxis, kommt vielleicht, ja, in 20 Jahren kommen zwei Kinder zusammen, die eine Leukämie haben, aber nicht mehr. Deswegen, also das sind alles sehr seltene Erkrankungen, die ein hohes Expertise brauchen. Und deswegen funktioniert es auch gut, dass wir trotzdem da uns auch eben dazuschalten können. Und Vertrauen ist da, weil wir ja diese Familien schon sehr gut kennen.
Ja, toll, wie das so sektorenübergreifend so erfolgreich sein kann. Richtig gut.
Ja, und ich meine, natürlich, die Transportkosten oder Ressourcen, die man braucht, die sind leicht auszurechnen. Also 200 Kilometer hin und zurück, da kann man sich leicht ausrechnen, wie viel CO2 man da spart, wie viel Zeit man spart. Und ich denke, es ist schon ein wesentlicher Teil, zum Beispiel auch im Gesundheitssystem, weil gerade zum Beispiel bei Kinderkrebserkrankungen bieten wir auch an, dass die Kinder mit der Rettung gefahren werden, da kann man sich vorstellen, sind die Kosten noch höher. Das heißt, Einsparungen in diesem Bereich ja, sind dann zunutze für andere Bereiche. Und ich denke, eben in der Medizin explodieren ja die Kosten und man kann auch mit kleinen Sachen anfangen, die man natürlich dann auch skalieren kann.
Ja.
Und vielleicht auch, ja, ich meine, diese Zahlen sind leicht auszurechnen. Und eben die haben wir auch berechnet, aber mit so Teleconsulting hat man auch sehr viele Vorteile im sozialen Bereich. Also die Familien sind schwer belastet dadurch. Eben die müssen sich an dem Tag, wo sie zur Kontrolle gehen, sonst anders organisieren. Die können nicht arbeiten, eben, oder die brauchen eine Betreuung für die anderen Kinder. Und also ich denke, ganz entscheidend ist eben diese soziale Nachhaltigkeit, die deutlich gebessert wird.
Damit haben Sie quasi schon zwei weitere Fragen beantwortet, nämlich einmal, wie ist der Benefit für die Familien? Wie überzeugen Sie sie, tatsächlich daran teilzunehmen? Sie haben ja auch geschrieben, dass, glaube ich, 90% der erkrankten Kinder und ihre Familien daran teilnehmen. Das erschließt sich ja tatsächlich auch aus der Antwort, dass es einfach ungleich viel praktischer ist und eben diese Sicherheit auch zu Hause gibt. Und sie trotzdem eine enge Betreuung auch durch die Experten haben und eben nicht nur durch die Kinderärztinnen vor Ort, die ja tatsächlich viel weniger Fälle haben und deswegen weniger Expertise. Und sie haben auch gleichzeitig gesagt, warum es für Entscheidungsträger möglichst gut ist, so ein System einzuführen, weil es nämlich tatsächlich Kosten spart, dass dann auch die Behandlung insofern verbessert, als ungeplante Krankenhausaufenthalte ja, nehme ich an, auch viel seltener tatsächlich vorkommen, weil sie Symptome früher erkennen.
Ja, also ich würde vielleicht anmerken, ja, also die 90% kommen, glaube ich, schon auch dadurch zustande, dass wir mit diesem System nicht bloß abfragen, wie es den Patienten geht, sondern auch unmittelbar dann auch eine Aktion setzen. Also wenn sie sich schlecht fühlen, dann reagieren wir darauf. Das heißt, wir verwenden diese Antworten im stationären Bereich beim Visitieren der Patienten, da gehen wir darauf ein und fragen genau gezielt, ja, warum hast du da angegeben, dass du Schmerzen hast? Und mit der App kann man ja dann ganz genau angeben, wo man Schmerzen hat. Man kann es einzeichnen. Und wiederum, wenn die Kinder zu Hause sind, dann sind eben die Familien positiv überrascht, dass wir dann plötzlich anrufen und nachfragen, was los ist. Und dann kann man ja am Telefon diskutieren, ob es nötig ist, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen oder nicht. Und ich glaube, dass dieses System den Eltern eben viel Vertrauen oder viel Sicherheit gibt. Und ja, Sie haben angesprochen, die Ersparnisse im Gesundheitsbereich. Also es ist schon so, dass die auch die Kliniken, glaube ich, schon sehr viel Aufwand aufbringen mit so einer komplexen Erkrankung und die Kliniken eigentlich sehr, wie soll ich sagen, sehr vielleicht autoritär auftreten. Also sie diktieren sehr viel, was zu tun ist bei einer Kinderkrebserkrankung. Es gibt keine andere Möglichkeit, dann die Erkrankungen sind ja sehr selten. Das heißt, es braucht mehr und mehr Expertenrat und Betreuung. Und dadurch macht man die Kinder und die Familien auch sehr unselbstständig. Und mit diesem System schafft man gewisserweise eine Umkehr, weil die Patienten sich da mehr einbringen können. Und ich denke auch wiederum eben diese, zum Beispiel diese ambulanten Kontrollen für eigentlich nur eine, für die Einstellung einer Haltungstherapie, die ist zu aufwendig für ein universitäres Krankenhaus. Weil wenn man da die ganzen Personalkosten einrechnet, die dafür nötig sind, dann ist es nicht verhältnismäßig. Und wiederum gibt es ja die niedergelassenen Ärzte, es gibt ja auch die kleineren Krankenhäuser, die vielleicht zu wenig beteiligt sind, aber die leisten eine hervorragende Arbeit, wenn man sie integriert. Und ist sehr wichtig, ja, wenn man den kleinen Krankenhäusern oder den Hausärzten alles wegnimmt, dann können sie es nicht mehr mit der Zeit. Deswegen ist es wichtig, umzukehren, zusammenzuarbeiten.
Oh, das trifft eine Diskussion in Deutschland, glaube ich. Da treffen Sie einen Nerv. Gerade geht es ja darum, eben die kleineren Krankenhäuser eher auch in ambulante Zentren, Versorgungszentren umzuwandeln und aber auch zum Teil zu schließen. Genau, aber vielleicht kann man das ja auch gut integrieren. Tanja, bevor du deine Frage noch zu dem konkreten Moment stellst, muss ich noch mal einmal kurz zu diesen Pros, weil wir nämlich in 2023 bereits ein Projekt gekürt haben und ausgezeichnet haben mit dem Lofert-Preis. Das war an der Charité die unternehmensweite Ausrollung dieser Patient-Reported Outcomes unter der Leitung von Professor Matthias Rose, der das auch so geschildert hat von den Beweggründen her, dass es eben darum geht, die Perspektive von dieser allein erkrankungszentrierten Sicht möglichst schnell, möglichst gut zu heilen, jetzt bei diesen großen Heilungserfolgen dahin zu gehen, zu schauen, wie ergeht es denn den Patientinnen mit der Therapie und wie ist eigentlich ihre Sicht auf die Therapie und wie ergeht es Ihnen während der Behandlung. Soweit ich weiß, sind Sie gerade an der Charité dabei, das weiter auszurollen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben ja sehr, sehr viele Studien auch in den vergangenen Jahren veröffentlicht. Wie sind Sie da im Kontakt mit anderen? Wie ist das Projekt in diesem universitären Bereich überhaupt entstanden und was sind da Ihre Pläne?
Ja, ich will da jetzt ein bisschen ausholen, weil tatsächlich auch auf internationalen Kongressen, da zeigen wir auch unsere Daten und es wird genau darüber zurzeit sehr intensiv gesprochen und diskutiert. Der Punkt ist der, dass es PROM-Forschung an verschiedenen Orten schon seit vielen Jahren gibt. Aber diese PROM, PROMM steht für Measurement, also die Messung der Patient-Reported Outcomes. Diese Messung ist bislang in der Form vorwiegend erfolgt, dass man in längeren Abständen, und die Abstände meine ich, die kürzesten sind vielleicht eine Woche, aber sehr viele Forschungsgruppen haben sich konzentriert auf vielleicht sogar nur monatlich, werden den Patienten sehr viele Fragen gestellt, auch komplexere Fragen. Komplexere Fragen zur Lebensqualität, zur Psyche, also die noch viel weitläufiger sind wie unsere Fragen. Und die wertet man dann vielfach in Studien erst nach Abschluss der Studie aus und misst dann die Lebensqualität in Bezug auf die Wirksamkeit der Medikamente und so weiter. Und der nächste Schritt ist dann auch der, dass die Zulassungsbehörden, also ich spreche da von der Europäischen Arzneimittelagentur oder von der amerikanischen Arzneimittel, von der FDA oder EMA eben in Europa, die fordern auch diese Daten ein, bevor ein Medikament überhaupt zugelassen werden darf. Also dieses Patient-Reported Outcome wird als so wichtig erachtet, auch in Bezug auf die Zulassung, auf die Wirksamkeit der Medikation. Wir sind aber einen anderen Weg da gegangen. Wir haben von den komplexen Fragen eigentlich nur so die wichtigsten herausgefiltert, im Sinne, dass wir wollten eine tägliche Abfrage etablieren, die das unmittelbare Befinden der Patienten erfasst, um diese Information sofort im klinischen Alltag zu verwenden, zur Versorgung der Patienten. Und dieser Ansatz unterscheidet sich jetzt eben maßgeblich von der PROM-Forschung, die, ich weiß zum Beispiel, in Berlin wird sie viel gemacht und auch eben, wie gesagt, in anderen Zentren. Und in diesem Bereich sind wir, zumindest was jetzt die Kinderkrebserkrankungen betrifft, die würde meinen auch im Erwachsenenbereich, noch einmalig. Weil eben, also noch einmal, unser Ansatz unterscheidet sich darin, dass wir eben sehr zeitnahe, sehr einfach diese Information erfassen wollen und reagieren wollen, sofort. Ja, ich denke, Sie haben die Frage gestellt, wie sich es weiterentwickelt. Konkret entwickelt es sich so weiter, dass auch vor allem durch die Studien, durch die Publikationen, durch Vorträge an Kongressen und auch durch die Preisverleihung der Christoph-Lofert-Stiftung, denke ich, werden wir jetzt vielfach von anderen Kliniken mehr und mehr gehört. Viele finden es toll und wir sind schon mehrfach angesprochen worden. Und gerade haben wir es besprochen, auch letzte Woche. Wir sind dabei, unser Programm in, ich glaube, in mehr wie 10 weiteren Kliniken in Deutschland, einige Kliniken in der Schweiz und nur weitere Kliniken in Österreich auszurollen. Also wir möchten unser Konzept skalieren auf viel mehr Patienten und stellen uns da auch kritisch der Frage, wie unser System woanders funktioniert. Wir besprechen gerade auch, dass wir wahrscheinlich nicht die Versorgung in den anderen Krankenhäusern im ersten Schritt verändern wollen. Ich denke, jeder hat seine Möglichkeiten und seine Konzepte. Aber wir wollen so unser System anbieten, um die Arbeit zu erleichtern. Und wir werden die verschiedenen Krankenhäuser dann vergleichen. Ja, also wir wollen auf jeden Fall unser System voranbringen, ausbauen. Und der Kernpunkt ist letztlich auch wiederum der, wir wollen die Patienten mehr engagieren lassen, weil wir auch die Patienten, die Familien als Stakeholder sehen, sowie auch viele andere Gesundheitsanbieter, also die Niedergelassenen, aber auch die verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus, um letztlich eben ihnen mehr Macht zu geben, mehr Möglichkeiten, zumindest einige Aspekte der Therapie selber zu gestalten.
Ließe sich das auch auf andere Krankheitsbilder ausrollen, das Projekt?
Ganz bestimmt, ja, ließe sich es auch ausrollen. Ich würde meinen, dass vielleicht die Kinderonkologie, würde ich jetzt in dem Zusammenhang so beschreiben, oder generell wahrscheinlich die Onkologie ist ein Bereich in der Medizin, der bestimmt viel Beachtung bekommt, hat viele Fortschritte erreicht. Jedoch ist es auch so, dass also die Diagnose einer Kinderkrebserkrankung ist eindeutig. Die Prognose einer Kinderkrebserkrankung ist eindeutig. Die Therapie einer Kinderkrebserkrankung wird ja nicht in Frage gestellt. Also die ist etabliert, die wird von den Familien akzeptiert und gerne aufgenommen. Und dann sind wir an dem Punkt, dass wir erreichen eben tolle Überlebenszahlen. Das ist eben total super, aber wir merken auch, dass die Kinder doch auch viele Nebenwirkungen erleiden. Und das können wir sicher noch viel besser machen, ohne jetzt das Überleben der Patienten zu gefährden, natürlich. Ja, da können wir sehr viel machen. Und ja, Sie haben gefragt, ob in anderen Bereichen natürlich. Dieser Ansatz ist anwendbar für viele Bereiche in der Medizin, wenn man Kosten sparen will. Es gibt so viele andere Krankheiten, die chronisch verlaufen, die intensiv behandelt werden. Ja, selbstverständlich.
Vielleicht können Sie uns erzählen, gibt es einen konkreten Moment oder eine Geschichte, an die Sie sich erinnern, die einen besonderen Unterschied gemacht hat im Leben eines Kindes, das E-Protect genutzt hat? Also irgendeine, ja, besonderer Moment, der Ihnen so im Gedächtnis geblieben ist, dass Sie ihn hier mit uns teilen
Ich
können.
glaube, es sind uns viele Momente in Erinnerung geblieben, weil ich denke zurück, wie wir angefangen haben. Also bevor wir eigentlich auf alle Patienten, mit allen Patienten starten wollten, haben wir erst einmal nur zwei Familien gefragt, so als Pilotprojekt, ob sie sich vorstellen können, weil wir wollten eigentlich austesten, ob unser System überhaupt funktioniert. Und da haben wir gleich eine unfassbare Adhärenz erlebt, also Adhärenz, dass die Eltern da wirklich so motiviert waren, mitzutun und selbst auch die Kinder. Also zum Beispiel kann ich mich an ein Kind, also an eins der ersten Kinder mit 5 Jahren erinnern, welches jeden Tag ausgefüllt hat. Und wir haben da zu Beginn auch gemessen, wie schnell die Kinder die Fragen beantworten. Und das Ergebnis waren 42 Sekunden. Also 42 Sekunden ist schneller wie Zähne putzen, was wir eben auch anraten. Und zugleich, wir haben auch schon von Beginn weg die Eltern mit ins Boot genommen. Wir haben die Familien und die Eltern neben uns eben auch als Stakeholder gesehen und deswegen auch gefragt, was ist aus eurer Sicht wichtig für dieses Projekt? Weil wir am Anfang dachten, sollen wir zum Beispiel diese Wearables einbinden, also so praktisch Uhren, die die Herzfrequenz messen. Mittlerweile können Sie Puls messen, Temperatur und so weiter. Oder es gibt mittlerweile Bluetooth-Temperaturmesser, es gibt Bluetooth-Wagen. Man kann alles mit einbinden. Aber interessanterweise wollten die Eltern oder die Patienten auch nicht all diese Wearables. Weil, ja, fand ich interessant. Aber sie wollten viel mehr diese Abfrage und da die Interaktion haben. Und eben das haben wir natürlich genauso berücksichtigt. Aber ich kenne jetzt inzwischen auch andere Projekte, wo man zu Hause ein Blutbild machen kann durch die Eltern und die Eltern dann diese Befunde auch über Bluetooth übermitteln. Also die Technik geht natürlich weiter. Man muss sich die Frage sicher erneut dann wieder stellen auch. Aber das sind Sachen auch, die wir dann mit dem Wachsen des Projektes sicher austesten können. Also wir werden da, wir sehen ja da, wie andere Kliniken arbeiten. Und können es auch besser vergleichen. Ja, Erinnerungen sind diese, wie wir gestartet sind. Ich würde sagen auch, wie, also wir haben ja immer fortlaufend auch diese Anwendungen als Studie. Also wir haben ganz sagen, sorgfältig oder engmaschig immer gemessen und ausgewertet, wie gut unser System funktioniert. Das sind da viele Erinnerungen, weil neben den 5 Items, die wir abfragen, haben wir auch ein freies Feld gelassen, wo die Eltern halt freie Fragen stellen können. Und da sind wir zum Beispiel jetzt gerade dabei, alles aufzuarbeiten. Das sind unfassbar viele Fragen noch, die kommen. Das wollen wir auswerten. Ja, und zugleich haben wir, ja, man versucht dann auch immer wieder neue Ideen reinzubringen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ja, wie können wir noch mehr mit dieser Information über Lebensqualität weitermachen und haben zum Beispiel eben ein Projekt, was morgen endet, wo auf der Station in Zusammenarbeit mit der Sportuniversität eine Bewegungstherapie angeboten wird. Und wir wollen da auswerten, welchen Einfluss diese Bewegungstherapie, Sporttherapie speziell auf Fatigue zum Beispiel hat oder auf die Koordination, die ja durch die Therapie beeinträchtigt werden kann. Ja, also ich glaube schon, genau, Ideen gibt es da genug und noch viel mehr. Ja.
Das klingt gut.
Total, ja. Und ich glaube auch, dass der Fragebogen das Kernstück sozusagen ist, mit dem Sie in Verbindung gehen mit den Patientinnen und den Eltern, macht total Sinn, weil ich mir vorstellen kann, dass also gerade Kinder ja auch erst noch mal lernen müssen, ihre Gefühle oder ihre Empfindungen auszudrücken und genau benennen zu lernen. Und wahrscheinlich ist das einfach auch eine ganz gute Übung sowieso auch für später, wenn man bedenkt, dass immer weniger Menschen in dem Sinne gesundheitskompetent sind, dass sie wissen, was in ihrem Körper vor sich geht und da so weniger, immer weniger selbstwirksam quasi werden, zumindest. ist das, glaube ich, so eine, jetzt verrenne ich mich hier gerade so ein bisschen, weil
Ja.
ich das so studienmäßig nicht untermauern kann, aber das ist so mein Empfinden, dass das immer weniger von dem tradierten Körperwissen auch weitergegeben wird und wir immer empfindlicher werden, immer schneller zum Arzt gehen. So.
Ich glaube auch, wir haben ja, also in der Abfrage der Patienten haben wir ja so unterschiedliche Situationen, die ich vielleicht ganz kurz ausführen kann. Also ich denke, wir haben zum Beispiel mit der Pflege gibt es einen doch regen Austausch, weil die Pflege ja zum Beispiel bei den stationären Patienten mehrmals am Tag ins Zimmer der Patienten geht und auch vielleicht mehr in der Du-Form spricht, wie wir jetzt als Ärzte es machen. Wir Ärzte gehen seltener ins Zimmer zum Abfragen, dann oftmal auch in der großen Gruppe, also wenn wir sozusagen die Morgenvisite machen, wenn auf so ein fünfjähriges Kind jetzt plötzlich sieben erwachsene Menschen in sozusagen Arztbekleidung kommen, da wird ein Kind vielleicht nicht alles sagen. Und der nächste Punkt ist genau diese, ja, ich denke, diese, die App, also wir verwenden ja schon auch mehr, also wir haben diese App sehr für Kinder angepasst. Also wir verwenden zum Beispiel auch Gamification. Also Gamification ist praktisch ein Weg, wo, wenn die Kinder fleißig ausfüllen, dann bekommen sie Punkte und sie können Avatare schmücken und also sie werden motiviert, noch zusätzlich eben dies zu machen. Wir haben das Ganze verstärkt, zum Beispiel durch Push-up-Nachrichten, also durch Notifications erinnern wir sie auch. Und also sie werden schon mehrfach belohnt und motiviert mitzumachen. Und ja, und ich denke, es ist eine andere Ebene, mitzuwirken. Das macht viel aus. Aber natürlich muss man sich auch ständig fragen, wie gut das funktioniert. Aber man kann es ja messen. Man kann ja eben, denk, wenn diese Systeme digital etabliert sind, haben die einen immensen Vorteil. Wir müssen nicht mühsam die Fragebögen übertragen und dann Wochen später, Monate später auswerten. Wir können wirklich sofort können wir auswerten und diese Systeme verbessern.
Super. Ja, also wir sind sehr froh mit der Entscheidung der Jury. Möchten Sie noch was zum Datenschutz sagen? Ich bin mir nicht so sicher, ist das für die Kollegen in Deutschland, relevant? Und doch sagen Sie noch mal ganz kurz, wie gehen Sie damit um?
Ja, also der Datenschutz ist rechtlich aus meiner Sicht ganz klar geregelt. Innerhalb der EU ist der Datenschutz überall gleich gehandhabt. Der zweite Punkt ist, ja, sicher, medizinische Information ist besonders schützenswert. Das ist auch klar und unstreitbar. Die Durchführung ist die folgende, dass praktisch die personenbezogene Information, die muss anonymisiert werden. Und das machen wir auch. Wir verwenden ein Produkt, welches als Medizinprodukt registriert ist und haben dadurch die nötige Qualität und Sicherheit. Also unter dem Aspekt, dass die Information praktisch anonymisiert, also die personenbezogene Information anonymisiert ist, dass die beste Qualität der Datensicherung auch gegeben ist. Genau, denke ich, dass der Datenschutz damit vollkommen erfüllt ist.
Dann noch unsere letzte persönliche Zukunftsfrage. Sie haben ja gerade schon Europa angesprochen, gemeinsam im Datenschutz, gemeinsam auch noch in der Zielverfolgung 2045 klimaneutral zu sein. Das ist eine große Vision. Wie ist denn Ihre Vision für 2045?
Also wir haben jetzt, zwar, die Frage überfordert mich, weil jetzt 2045,
Ja,
also
fast 20
in
Jahre.
19 Jahren, in 20 Jahren, also 45 ist schon weit, 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 weit weg. Unfassbar in einer Zeit, wo wir alle erleben, wie schnell sich Sachen verändern, mit denen wir überhaupt nicht rechnen. Ja, klimaneutral haben Sie angesprochen. Also ich denke, wirklich, es geht nicht nur, also in der Medizin geht es nicht nur um Klimaneutralität, auch, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wie ich es auch ausgeführt habe, es geht auch um die allgemeine, die Belastung der Patienten. Es geht um wahnsinnig viel Ressourcen, die wir ausgeben, die wir vielleicht in Zukunft auch nicht mehr haben. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das Ganze besser machen wollen. Also ich würde da eben Klimaneutralität soll bitte unbedingt auch berücksichtigen, eben Sachen einzusparen. Also nicht nur Systeme zu zeigen, die weniger CO2 erzeugen, sondern wirklich auch kritisch hinterfragen, wo man was sparen kann. Das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, in dem Bereich, zum Beispiel bei Kinderkrebserkrankungen, da geht es schon so viel auch wirklich um das Ganze. Ich sehe das als sehr komplex, nicht? Und auch man muss das Psychosoziale mit berücksichtigen dann. Man muss vielleicht auch globaler denken. Man kann auch gerechter behandeln. Also wir leben in einer Glückssituation, denke ich, wo wir uns
Absolut.
noch alles leisten können, aber die gleiche Erkrankung in einem anderen Land wird niemals so gut behandelt wie bei uns. Und da kann die Digitalisierung und so Systeme können eigentlich die Lösung oder können einen großen Teil dazu beitragen, es besser zu machen. Deswegen denke ich, also das ist zum Beispiel eine Frage, die bei einem Kongress vor einem Monat mir gestellt wurde. Da sehe ich schon eine große Chance dahinter. Ja, 45 nochmal. In der Medizin ändert sich wirklich sehr, sehr viel. Das medizinische Wissen verdoppelt sich alle 5 Jahre fast. Also in der Krebstherapie allgemein haben wir auch einen sehr großen Umbruch. Wir führen jetzt sehr viel Immuntherapie ein. Wir kommen weg von der alten Chemotherapie. Also da würde ich meinen, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie in 20 Jahren die Krebstherapie ausschaut eigentlich. Aber ich denke, dass sich da sehr viel ändern wird, ganz bestimmt. Schon rein eben durch den medizinischen Fortschritt.
Das waren schöne Schlussworte.
Vielen Dank, das war total spannend.
Ja, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr glücklich über das Projekt, was die Jury ausgewählt hat. Und wir freuen uns sehr, Sie dann am 9. September in Hamburg bei der Preisverleihung persönlich nochmal kennenzulernen und zu treffen und Ihr Projekt zu würdigen. Und freuen uns auf alles Weitere, was kommt.
Ja, vielen Dank auch für das Interview und natürlich vielen, vielen Dank für die Auszeichnung und für diese Anerkennung, die wir bekommen haben.
Das geben wir weiter. Dankeschön.
Danke.